Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Guten Tag. Das heutige Thema ist Gleichstellung ein Männerproblem? Ich freue mich, darüber diskutieren zu können mit Katrin Bertschi, Nationalrätin, und Markus Theunert. Ihr werdet euch nachher selbst noch kurz vorstellen. Ich befasse mich mit diesem Projekt, langjähriger Schweizer Diplomat, war mal kurz im Schweizerischen Parlament und mache jetzt diesen Podcast. Katrin, kannst du dich vorstellen, ganz kurz?
Also ich bin Co-Präsidentin der Alliance F, das ist der überparteiliche Dachverband Frauenorganisationen. Ich bin für den Kanton Bern im Nationalrat. Es ist ein Thema, das mich sehr bewegt, weil Gleichstellung bei weitem nicht erreicht ist und eigentlich ein Thema wäre, das uns als Gesellschaft insgesamt halt weiterbringt. Und ich komme aus der Ökonomie, bin Volkswirtin, habe Arbeitsmarktökonomik vertieft. Und auch dort sieht man halt, wenn wir zusammen vorwärts gingen, dann ginge es uns auch als Gesamtvolkswirtschaft sehr viel besser. Und das ist so mein Ansporn, in diesem Thema etwas zu bewegen.
Deine eigene jetzige familiäre Situation mit einem ganz kleinen Kind und noch auch, also mit zwei kleinen Kindern und einem sehr anspruchsvollen Beruf. Du hast gesagt, du bist erschöpft und trotzdem glücklich. Kannst du dich ganz kurz dazu äußern, weil das ist eigentlich das Thema.
Also ich möchte nicht unbedingt jetzt meine Situation hier debattieren. Es ist die Situation vieler in diesem Land, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie halt oder von Beruf und Karriere sehr schwierig ist nach wie vor, und das aber für Frauen und Männer. Und in diesem Thema kommt die Schweiz nicht voran. Wenn man uns mit dem Ausland vergleicht, tun wir uns sehr, sehr schwer. Und ich bin in derselben Situation, genau wie viele andere auch.
Markus.
Mein Name ist Markus Theunert, ich bin Gründungspräsident und heutiger Gesamtleiter von Männer.ch, dem Dachverband progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisationen. In dieser Rolle auch zum Fachmann geworden für die Frage, wie lassen sich Männer für den Gleichstellungsprozess begeistern, bestenfalls motivieren. Zumindest, wir machen eine klare inhaltliche Aussage. Share Fair, also bezahlte und unbezahlte Arbeit, muss hälftig zwischen den Geschlechtern verteilt sein. Ich versuche das, so gut es geht, auch im Privaten zu leben. Ich bin Vater einer 8-jährigen Tochter und arbeite, wie meine Lebensgefährtin, auch 80%. Und wir versuchen uns die Haus- und Kinderbetreuungsarbeit zu teilen.
Das klingt ja alles sehr optimistisch. Aber Katrin, du hast gesagt, wenn wir uns mit dem Ausland vergleichen, sieht es ziemlich schwer aus. Wenn wir die Gleichstellungssituation in der Schweiz anschauen und uns überlegen, wie lange geht es noch, bis sie erreicht wird. Und da gibt es Schätzungen zwischen 50 und 150 Jahren. Mit anderen Worten, mein Eindruck ist, es kommt nicht voran. Oder täuscht dieser Pessimismus? Seid ihr optimistischer, dass es vorankommt?
Ich glaube, es gibt schon immer wieder auch optimistische Zeichen. Wenn zum Beispiel im Parlament sehr viele Frauen einziehen, dann stimmt das hoffnungsvoll. Oder wenn Statistiken veröffentlicht werden, die zeigen, es ist doch nicht so schlimm wie gedacht. Und dann gibt es halt auch die anderen Zahlen. Und ich glaube, verlässliche Schätzungen zeigen immer wieder auf, es geht sicherlich noch Jahrzehnte, wenn wir im selben Tempo weitermachen wie bis anhin. Also das Tempo reicht schlicht nicht. Und für mich sind es die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen, damit sich auch das Verhalten sehr viel rascher anpassen kann. Das Verhalten, das auch gewünscht wäre, oder? Der Familien, der Paare in der Schweiz, und die aber immer wieder an den fehlenden Rahmenbedingungen eigentlich individuell wieder scheitern und dann doch in ein Modell einspuren, das sie sich so nicht gewünscht haben. Und wenn es das eine ist, dass man sich das so gewünscht hat und das so frei gewählt hätte, wäre das für mich etwas anderes. Aber es entspricht nicht der Wahl der meisten Familien, so ein Rollenmodell eigentlich der Nachkriegsjahre zu leben. Beide möchten heute berufstätig sein, ihrer Berufung nachgehen und sich auch die Familienarbeit viel fairer aufteilen. Und das ist aber innerhalb der Rahmenbedingungen, die wir haben, die nicht erschwingliche außerfamiliäre Kinderbetreuung zum Beispiel oder auch die fehlende Elternzeit. Ich meine, der Gesetzgeber gibt die Rollen vor, wer ausfällt auf dem Arbeitsmarkt, wer zu Hause bleibt und wer unersetzbar ist auf dem Arbeitsmarkt. Hier geben wir Rollen vor, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die auch nicht korrekt sind, wenn wir eine Gleichstellung der Geschlechter verwirklichen wollen. Und da müssen wir Anpassungen vornehmen. Und diese gesetzlichen Anpassungen, die kommen sehr, sehr viel langsamer, denke ich, voran, als eigentlich die gesellschaftlichen Veränderungen. Also die Bevölkerung ist hier sehr viel, viel rascher. Aber unterwegs im Anpassungsprozess als die Gesetze, und die brauchen wir aber eben auch, sonst fallen wir immer wieder in traditionelle Muster zurück.
Aber das ist ein Widerspruch zwischen dem, was Menschen bei Umfragen sagen, insbesondere Männer, das klingt alles sehr progressiv und gleichstellungsorientiert. Konkret ist es dann aber so, dass wenn das erste Kind kommt, dann fällt das Paar in traditionellen Rollen.
Das ist eben häufig.
Genau. Aber da ist, ich glaube, ist das nur gesetzlich oder sind es auch eingeübte soziale Muster, die dann plötzlich wieder herausbrechen?
Da unterlegst du die These, dass es letztlich Lippenbekenntnisse sind, wenn Männer sich modernisieren auf Ebene Einstellung, sagen, natürlich können Väter genauso gut zu Kindern schauen wie die Mütter oder solche Dinge, und es dann trotzdem nicht tun. Die Forschung weist eher in die Richtung, dass es mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Natürlich gibt es Strukturen und Normen, die traditionell sind und wirken. Natürlich braucht es Kraft und Energie, wenn man als Mann sich aktiv in der Kinderbetreuung einbringen will. Trotzdem greift es zu kurz zu sagen, einfach, es ist, sie tun nur so, als ob. Zur Frage, wie lange dauert es noch, vielleicht ganz konkret, wir haben es nachgerechnet, wenn es in der Schweiz weiter so geht mit der Umverteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit, da haben die Männer doch in den letzten 20 Jahren 10 Wochenstunden mehr unbezahlte Arbeit übernommen. 10 Stunden, okay. Also wir sind aktuell jetzt bei einer Verteilung von 62% Frauen vom Gesamt der unbezahlten Arbeit, 38% Männer, so ein bisschen mehr als ein Drittel, ganz klar noch nicht share fair, aber doch auch, also nicht mehr im symbolischen Bereich, das ist mehr als ein bisschen helfen. 38%, das ist tatkräftig anpacken, wenn es im gleichen Tempo weitergeht, 46 Jahre noch. 46 Jahre, bis die unbezahlte Arbeit hälftig zwischen Müttern und Vätern, insbesondere nach der Familiengründung, verteilt sind. Ich weiß nicht recht, was ich dazu finden soll. Ich finde es nicht eine verheerende, total demotivierende Prognose. 46 Jahre, okay, lange, aber
auch
okay.
Schon, oder? Wir haben auch schon von irgendwie 80 Jahren gesprochen. Wenn man irgendwie den Schilling-Report oder so angeschaut hat, war damals die Aussage, das dauert noch 80 Jahre und 40 ist deutlich weniger, aber es ist natürlich immer noch eine lange Zeit.
Und es kommt darauf an, welchen Indikator man wählt. Es gibt natürlich auch Indikatoren, die frustrierender anzuschauen wären.
Aber ich glaube, es sind noch zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt langsam einen Generationenwechsel von Überzeugungen und Äußerungen von jungen Männern, die sich, sagen wir mal, anders geben als ältere Männer. Das andere ist, und das ist meine eigene Erfahrung, es ist nicht einfach Lippenbekenntnis. Ich war immer für Gleichstellung. Ich war überzeugt, ich bin dafür. Aber die langsame Änderung erfolgte über Konflikte mit meiner Frau. Das heißt, vom Moment, zwei Kinder, eines ist krank, wer bleibt zu Hause, wessen Arbeit ist wichtiger, und dann beginnt der Knatsch. Nicht? Also man muss nicht so tun, und das ist die Vereinbarkeitslüge. Alles, was man so hört, alles wunderbar, aber vom Moment, wo der konkrete Fall eintritt, meine Erfahrung ist, dann gibt es Konflikte, und über Konflikte lernt man. Und langsam, glaube ich, habe ich es ein bisschen angepasst, aber ich habe ein traditionelles Rollenverständnis übernommen aus dem letzten Jahrhundert, und bis das abgewetzt ist, dauert es einige Zeit. Und das andere ist, glaube ich, und das würde mich interessieren, mein Eindruck ist, interessieren, was ihr dazu denkt, die Gleichstellungsdebatte ist, wie ich sie wahrnehme, eine Debatte, die geführt wird von Frauen über Frauen für Frauen. Die Männer kommen in meiner Sicht viel zu wenig vor. Zeigt sich in der ganzen Literatur, da wird zu Recht von Frauen über ihre Situation gesprochen, aber der dialektische Aspekt, nämlich die Frage, wie das mit den Männern zusammengeht, ist aus meiner Sicht zu wenig in dieser Debatte drin. Habe ich Unrecht?
Wir können gerne mit dem zweiten Punkt starten. Also ich denke schon, die Gleichstellung ist von den Frauen für die Frauen erkämpft worden, sehen wir auch beim Frauenstimmrecht. Es gab wenige Mitkämpfer, die gibt es immer, aber dass sich das Gros der Männer für Gleichstellung engagiert, das ist nicht, das haben wir noch nicht erreicht. Und ich denke, Vorbilder würden halt enorm helfen oder helfen immer enorm. Wir haben einfach noch ein bisschen zu wenige. Ich wünschte mir einen...
Aber es gibt sie nicht. Wirklich bekannte Figuren.
Genau.
In der Kultur oder in der Literatur. Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer. Auf der Frauenseite gibt es je wieder Menge. Auf der Männerseite ist mir niemand bekannt. Markus ist es anders. Oder du bist natürlich eine Figur, die bekannt ist, aber vergleichsweise zu wenig.
Ich stoße mich, wenn du das so formulierst, an einem Unterton, den ich heraushöre. Ich möchte das als Rückfrage stellen. Der Unterton ist, es hat so wenige Männer in diesem Diskurs, weil die Männer irgendwie ausgeschlossen werden, weil Frauen diesen Diskurs irgendwie für sich reservieren, ein weibliches Benachteiligungserleben in den Mittelpunkt stellen und alle anderen möglichen Benachteiligungen ausblenden oder sowas. Und wenn das mitklingt, mitschwingt, dann teile ich die Einschätzung nicht. Was natürlich der Fall ist, ist, ja, es sind Frauen, die über die letzten 2-3 Jahrhunderte zumindest massive gesetzliche Benachteiligungen erfahren haben. Es sind Frauen, die bis vor 40 Jahren in diesem Land ihren Ehemann fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen, Erwerbsarbeit leisten dürfen. Also wir haben da eine ganz junge Geschichte von unglaublichen Diskriminierungen, die jetzt für mich als knapp 50-jähriger Mann schwer zu verstehen ist, wie sich das so lange halten konnte. Und klar waren dann Frauen auch die Leidtragenden, die direkt Betroffenen, die sich aufgelehnt haben, ja. Aber wo wir heute stehen, ist ja doch an einem anderen Punkt. Ich meine, wir haben es relativ klar gefasst, es geht nicht darum, dass jetzt Frauen den Männern irgendetwas wegnehmen müssten, um gleich viel zu haben, sondern es geht darum, dass wir ein kapitalistisch-patriarchales System weiterentwickeln, überwinden, das sowohl Männer wie Frauen in Geschlechtsrollenkorsette zwingt und dafür sorgt, dass sowohl Männer wie Frauen nicht das mit ihrem Leben tun, was sie eigentlich wollten. Wir müssen diesen unsichtbaren Dritten als gemeinsamen Feind nehmen, nämlich halt eben das System, diese stillschweigenden Erwartungen, wie Frauen zu sein haben und wie Männer zu sein haben. Also das, was wir im Fachdiskurs mit Männlichkeitsvorstellungen und Weiblichkeitsvorstellungen fassen, dort ist das Problem.
Vielleicht noch zurück zu deinem vorherigen Punkt, Tim. Oder wenn jedes Paar das für sich alleine aushandeln muss, dann dauert es eben so lange. Und es wäre viel einfacher, wenn wir das über den gesetzlichen Weg machen, indem wir dort einfach egalitäre Rahmenbedingungen oder Gesetze machen, die wirklich egalitäre Rahmenbedingungen ermöglichen. Und sonst handelt es eben jedes Paar wieder erneut alleine aus und führt diesen Kampf zu Hause. Und es ist eben dann ein Kampf mit ungleichen Ellen. Wenn wir sehen, was wir immer noch für eine Lohnungleichheit haben, sind die Frauen einfach meistens in der Situation, dass sie weniger einzubringen haben als Verhandlungsposition.
Vielleicht musst du das kurz einfach deutsch und deutlich sagen. Mit egalitären Rahmenbedingungen meinst du nicht, dass der Staat vorschreiben soll, dass alle egalitär leben müssen?
Nein,
und alle
absolut nicht. Genau.
50-50 teilen müssen, sondern dass einfach die egalitär leben wollen, keine Nachteile haben, genau, wenn sie das tun, dass echte Wahlfreiheit realisiert ist.
Das bedeutet zum Beispiel, wir haben eine Elternzeit, die gleichmäßig, zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. Beide fallen aus, wenn Eltern oder wenn Väter und Mütter Eltern werden. Oder wir haben Strukturen der außerfamiliären Kinderbetreuung, die erschwinglich sind und ermöglichen, dass man erwerbstätig ist und auch eine Karriere machen kann neben einer Familie. Wir haben Tagesstrukturen bei den Schulen. Das sind all diese Punkte, die eigentlich, wir sehen das aus dem Ausland, wie das möglich ist. Und die Forschung zeigt es deutlich auf. Also das bräuchten wir. Und solange wir das nicht haben, handelt das jedes Paar alleine aus. Wer ist dann zuständig, oder? Wenn jemand zu Hause bleiben muss bei den Kindern, und dort zeigt die Forschung halt auch, zuständig ist dann jener, der in der schlechteren Verhandlungsposition ist. Und das ist lohnmäßig, sind das dann halt häufig die Frauen. Es gibt Studien, die aufzeigen, je höher der Lohn ist oder das Einkommen, nominell zum einen und zum anderen relativ der Frau zum Mann, desto besser ist ihre Verhandlungsposition und desto ausgewogener verteilt ist auch die Hausarbeit. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie auch mehrere Jahre später. Und dort ist halt schon ein Hebel, wo jetzt die Frauen ansetzen, dass einfach, oder die Frauenorganisationen ansetzen in der Gleichstellung, dass Frauen mehr in bezahlte, gut bezahlte Erwerbstätigkeit und in höhere Pensen reinkommen. Und jetzt muss einfach das andere auch noch passieren, dass Männer vermehrt
ist auch merken.
Die unbezahlte Sorgearbeit übernehmen können und dort fehlen ihnen häufig noch Vorbilder und wird es ihnen auch auf gesetzlichem Weg erschwert, dass es eben nicht möglich ist, dass sie Elternzeit übernehmen können.
Die Gleichstellungsfrage entscheidet sich zu Hause, das ist schon eine unserer Kernüberzeugungen. Und diesbezüglich glaube ich schon, dass es wichtig wäre, auch dass sich Männer verstärkt in den Gleichstellungsdiskurs einbringen, natürlich auch politisch äußern und ganz klar benennen, wo sie ihre Vereinbarkeitsprobleme haben. Denn klar, Männer leiden auch unter der heutigen Situation, aber anders als Frauen. Und da gebe ich dir schon recht. Die Kompetenz von Männern, ihr Leiden, ihre Unzufriedenheit, ihr Beschnittenwerden durch Geschlechterstereotype, das ist noch weniger ein Thema unter Männern selbst und noch viel weniger ein öffentliches Thema auch. Ich verstehe das auch selbst nicht recht, weshalb nicht breite Männerkreise aufstehen und sagen, hey, wir wollen doch nicht dieses Ernährerschicksal unserer Väter, wir wollen doch nicht mit 50 einen Herzinfarkt, wir wollen doch nicht all dies, was halt mit der klassischen, traditionellen Männerrolle einhergeht, wo wir wissen, der Preis ist wirklich hoch, dass es da keine klarere Emanzipation und Abgrenzungsbewegung gibt. Das erstaunt mich.
Vielleicht noch zur Korrektur, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass die fehlende Beteiligung der Männer in der Diskussion aufgrund eines Ausschlusses von der Frauenseite da wäre. Nein, ich stelle einfach fest, sie sind nicht in der Debatte aktiv engagiert und glaube nicht, dass die Frauen es vermeiden würden oder etwas dagegen hätten, wenn sich die Männer da einbringen. Nur was sie nicht machen ist, wenn man dann euch fragt, könntet ihr euren Beitrag leisten, damit die Männer da mehr einbezogen werden, dann sagt er, ja, ihr habt uns 5 Millionen Jahre beschissen und jetzt kommt ihr, wollt ihr noch, dass wir eure Probleme lösen. Bitte versucht doch selbst mal euch einzubringen.
In der Realität ist es der männliche Chefredaktor, der Figuren wie mir oder uns das Wort nicht geben möchte, während die Redaktorin empfohlen hat, das zum Thema zu machen. Also ich nehme im Alltag von Frauenseite, gerade auch von progressiver Frauenseite, sehr viel mehr Unterstützung, war ein Raum öffnen, ein eben versuchen, auch dass wir als progressive Männer da Gehör finden, als Role Models dienen können, während die Herren an den Schalthebeln der Macht schauen, dass das nicht passiert. Und diese Ausschlüsse, die vollziehen sich natürlich nach wie vor.
Und warum ist es so? Also warum, und da glaube ich, ist es für Männer schwierig, das zu erreichen, was notwendig wäre, nämlich ihre eigene Identität, ihr eigenes Rollenverständnis in Familie, Beruf, Gesellschaft zu revidieren. Und da gibt es Widerstände, vielleicht subkutane Angst, Macht zu verlieren. Es ist auch die Schwierigkeit zu denken, wir machen so ohnehin falsch. Es gibt ein Imperativ, dem wir uns nicht ständig aussetzen wollen. Und glaube, dass vieles negativ definiert ist, was man nicht sein darf, was man nicht tun darf, was man nicht sagen darf, anstatt es positiv zu formulieren, was ist denn positiv definiert, die Männerrolle, die auch selbst im eigenen Interesse liegen könnte. Und da, glaube ich, ist die Debatte eigentlich noch wenig vorangekommen.
Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wenn wir sagen, ein richtiger Mann hat keine Anliegen. Ein richtiger Mann hinterfragt sich doch nicht, ob er ein richtiger Mann ist. Er ist einfach ein richtiger Mann. So, dann kann sich dieser Mann, dem das wichtig ist, als richtiger Mann zu gelten, ich mache da Anführungszeichen in der Luft, sich schlicht nicht leisten, überhaupt seine Männlichkeit in Frage zu stellen.
Warum nicht?
Weil wenn er es tut, er kein richtiger Mann mehr wäre. Männlichkeit ist extrem fragil. Männlichkeit wird negativ definiert als Abwesenheit von weiblichen Eigenschaften, wiederum weiblich in Anführungszeichen. Und in dieser Fragilität haben Männer weder die innere Stärke, den Selbstwert, die Sicherheit, dass es da einen Kern gibt, der trägt, auch wenn diese männliche Schutzschicht brüchig wird oder herunterfallen würde. Und aus dieser Position, dieser gefühlten inneren Leere heraus, kannst du nicht erwarten, dass da mutige Diskurse Diskurse über diese Schutzschicht der Männlichkeit geführt werden. Männer haben kein Interesse daran, weil es existenziell bedrohlich ist, Männlichkeit diskursiv zu verhandeln. Und daran krankt die ganze Diskussion. Also einfach, das ist die Situation, die wir haben. Frauen machen es zum Thema, zum Thema, zum Thema, sagen, ja, Jungs, jetzt macht doch mit. Und die Männer versuchen es auszusitzen.
Aber das ist noch ganz konkret die Frage. Gleichstellung heißt über die Quotenforderung auch Karrierechancen für Männer werden reduziert.
Werden umgelagert. Das ist, weißt du, dann bist du schon in diesem Weniger. Männer müssen etwas abgeben.
Das ist die Perzeption.
Ja, aber es ist die Frage des Maßstabs. Also wenn ich zwar etwas weniger verdiene, aber dafür mehr Lebensqualität habe, was ist denn unter dem Strich wichtig? Wenn du ältere Männer fragst, die sehen das anders, oder? Die bereuen es, dass sie so karriereorientiert waren und so wenig Kontakt zu ihren Kindern hatten oder so wenig auf ihre Gesundheit, Ernährung geachtet haben. Also in einer größeren Perspektive ist das überhaupt nicht mehr klar, ob das ein Verlustgeschäft ist. Es gibt sehr gute Argumente zu sagen, Männer haben massiv zu gewinnen, wenn sie sich auf den Gleichstellungsprozess einlassen. Aber die Hürde ist hoch, sich überhaupt darauf einzulassen, weil die Angst groß ist vor dem, was passieren könnte.
Ihr völlig recht. Wir sehen es, also ich meine, wer handelt dann, oder? Gesetzliche, politische Rahmenbedingungen aus. Das ist, passiert dann in der Politik und genau dort ist es wahnsinnig schwierig, dass Sie aus Ihrer Perspektive das Thema beleuchten würden. Häufig, wenn sich Politiker auf diesen Weg einlassen und mit uns zusammen Gesetzesänderungen thematisieren, dann tun sie das, weil sie Väter von Töchtern sind und nicht, weil sie ihre eigene Rolle überdenken möchten, sondern weil sie ihren Töchtern ein egalitäres Leben ermöglichen möchten. Und da sehen wir halt einfach, dass der Weg noch ein weiter ist. Und gerade in der Politik ist es natürlich doch mit Macht verbunden. Also der Rat hat nur eine bestimmte Anzahl Sitze und wenn Frauen und Männer zu gleichen Teilen politische Entscheidungen treffen sollen und ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dann geht das nur, indem Männer Sitze freimachen und Frauen einziehen in die Parlamente. Aber wenn man dann das Ergebnis anschaut der politischen Entscheidungen, die Resultate, dann denke ich, werden die zweifelsohne besser sein, weil sie sind...
Wenn sie kommen.
Genau, wenn meine, das ermöglicht wird.
Ja. Unser gemeinsames Erlebnis im Nationalrat. Ich hatte ja die Initiative ergriffen, man sollte für die Gleichstellung eine Gruppe bilden von Mitgliedern des Parlaments, gleich viele Männer, gleich viele Frauen, wir waren ungefähr 12, 15. Und das endete in Diskussionen, die eigentlich auf der Männerseite immer schmaler wurden. Und ihr Frauen habt dann gesagt, also schaut, um dann mit Bundesräten darüber zu diskutieren, brauchen wir nicht noch eure Präsenz. Und von den Männern kam eigentlich nichts. Es stimmt, es waren Männer mit Töchtern, die offen waren, aufgrund der Situation zu Hause, zumindest zu Beginn, aber nachträglich ist die Sache sehr rasch eingeschlafen. Und es blieb, das ist meine Erinnerung daran, es ist eigentlich gestorben, oder?
Ich finde, es gibt nach wie vor eine große Gruppe, die dann unterstützt, was wir einbringen. Aber sie sind im passiven Part. Also aktive Gleichstellungspolitik machen in der Schweiz nach wie vor die Frauen. Und die Männer sind es dann, die das unterstützen. Und im besten Fall haben wir Mehrheiten, etwas zu verändern. Aber es wäre so viel einfacher, wenn nicht die Frauen selber Gleichstellung einfordern müssten, sondern das genauso auch von den Männern geprägt wird.
Mir tut es etwas weh, wenn ich höre, dass die Väter von Töchtern dann plötzlich aktiv werden. Also das freut mich natürlich, dass diesen Männern dann einleuchtet und sie sagen, hey, ich möchte doch nicht, dass meine Tochter einmal weniger verdient, weil sie eben Anwältin wird und nicht Anwalt. Aber es tut mir etwas weh, weil die Beziehung der Väter zu ihren Söhnen offenbar zu wenig Grund sind oder auch die Beziehung von Müttern zu ihren Söhnen. Also die armen Jungs, ich finde, wir lassen die schon sehr, sehr allein. Also konkretes Beispiel: Wir haben 15-jährige Jungs, 9 von 10 oder noch mehr, haben regelmäßig Kontakt mit Pornografie. In einem Alter, in dem sie das noch gar nicht haben dürften und werden dabei von ihren Vätern einfach allein gelassen. Die Mütter, die klären die Mädchen so einigermaßen auf rund um die Menstruation. Da passiert irgendwas. Bei den Jungs gar nichts. In der Schule passiert auch gar nichts. Passiert also einfach mangels männlicher Bezugspersonen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit überhaupt gar nichts, bis sie dann junge Männer sind, sich so verhalten, wie man sich nicht verhalten sollte. Und dann kommt die gesellschaftliche Sanktion, dann kommt die Rede vom Übergriff. Es ist natürlich ein Übergriff, bleibt ein Übergriff, ich will es nicht relativieren. Ich will nur sagen, ich verstehe nicht, weshalb wir so große Probleme haben können mit toxischen Männlichkeitsvorstellungen, so sichtbare Probleme. Ich meine, das muss man doch ernst nehmen, wenn ein Drittel oder die Hälfte junger Frauen sagt, wir erleben im Ausgang Übergriffe. Da muss man doch etwas tun, und zwar auf jungen Seite. Nicht den Mädchen sagen, ja, da musst du halt einen längeren Rock anziehen, sondern die Jungs an die Hand nehmen und sie nicht strafen, sondern an die Hand nehmen. Also schauen, was brauchen die, damit die sich anders verhalten können, damit sie sich respektvoll verhalten können. Und das findet nicht statt. Das scheint wie auch keine, diese Notwendigkeit scheint gar nicht anerkannt zu sein. Also es gibt da, also ich erlebe die Jungs etwas als Opfer eines negativen Männerbilds, dass man sie gar nicht mehr als förderungswürdige Gruppe anschaut und ein Stück weit abschreibt. Ich habe da jedenfalls ein wirklich schlechtes Gefühl, also kann ganz persönlich sagen, ich war froh und ich bin erschrocken darüber, das zu merken, als ich Vater geworden bin und es klar war, es wird ein Mädchen. Ich war froh, dass es ein Mädchen ist, einfach weil ich so sehr intuitiv, ich habe mir da nichts Großes überlegt, gemerkt habe, ja, ich glaube, es ist für Jungs eine schwierigere Dekade.
Ich meine, also die Schweiz hat auch eine große Tradition und Kultur von alles, was Familie ist, alles, was Kinder ist, ist Privatsache, oder? Das machen andere ganz anders und ist das irgendwie Teil auch einer schulischen Bildung. Und das wird in der Schweiz, wird das den Familien überlassen, wie vieles andere auch. Und dort sehen wir einfach, das ist nicht immer die beste, ja, das ist nicht immer der beste Ort. Vieles passiert dann, also wird tatsächlich nicht thematisiert zum einen. Und
die Frage wäre ja auch, wie könnten gesellschaftliche Interessen an der Gleichstellung zum Tragen kommen, so dass von der Wirtschaft oder generell vom gesellschaftlichen Diskurs her die Sache anders angegangen wird, als nur die Frauen wollen Gleichstellung, naja, es ist Thema, was kann man tun, sondern die Frage, dass die ganze Gesellschaft ein Interesse daran hat. Vor einigen Jahren habe ich einen sehr interessanten Hinweis gefunden, dass die Vermögensverwaltungsfirma BlackRock, das ist die größte weltweit, beschlossen hat, sie werde sehr zurückhaltend gegenüber jenen Ländern, konkret die Schweiz und England, aber auch Deutschland, in ihrer Anlagestrategie bezüglich von Firmen, die dort ihren Sitz haben, weil die staatlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz und England und auch Deutschland die Gleichstellung viel zu wenig voranbringen. Das heißt, die Einsicht, dass wirtschaftlicher Erfolg von Unternehmen davon abhängt, ob sie in ihrer Führung eine Gleichstellung realisieren. Und das hängt natürlich, wie du gesagt hast, Katrin, auch stark von politischen Bedingungen ab, die politisch beschlossen werden. Nicht?
Ich finde es völlig verständlich, dass sie so agieren. Letztendlich weiß man, ja, auch Unternehmen sind nur erfolgreich, wenn sie gute Entscheidungen treffen, und Entscheidungen sind besser getroffen, wenn das gemischte Teams sind. Und wir haben, wie heute, wird nicht unbedingt nach Fähigkeiten und Qualifikationen befördert, sondern immer noch häufig sehr stark nach Vorurteilen, und da schwingt das Geschlecht. Seilschaften, Vorurteile lassen Gremien zusammensetzen, und die sind dann häufig sehr männlich geprägt, und die Rahmenbedingungen sind zusätzlich so, dass es tatsächlich extrem erschwert wird, ja, für viele Frauen eine Karriere zu machen. Ja, da kommt die Schweiz nicht voran, und dass Vermögensverwalter oder ja, die Beurteilungen vornehmen, sagen, das ist nicht der zukunftsfähige Weg. Teile ich völlig. Es hat einfach noch keine Veränderung eingesetzt, die dann dazu führen würde, dass wir in rascher Zeit vorankommen würden, dass wir auch wirklich eine bessere Qualität in diesen Gremien haben. Die Wirtschaft zieht da noch nicht mit.
Oder? Ja, oder was auch interessant ist, was du gesagt hast von den Medien, nicht? Die Spitze der Medien, ich glaube, mal abgesehen von Fernsehen.
Also die Spitze der Medien ist ähnlich zusammengesetzt wie die Spitze der Geschäftsleitungen und der Verwaltungsräte in der Schweiz, ist extrem männlich geprägt, und gerade medial funktioniert natürlich sehr häufig auch. Stereotypisches Darstellen ist sehr attraktiv, das ist so das gewohnte Bild abgeben. In der medialen Berichterstattung funktionieren Stereotype sehr gut, und das hilft halt nicht aufbrechen, die traditionellen Rollen.
nicht als Widerspruch, sondern einfach ergänzen, möchte ich schon noch kurz einen kritischen Blick darauf werfen, was das sagt, wenn der weltgrößte Vermögensverwalter eine Gender Equality freundliche Policy herausgibt. Dann ist ja damit auch ein relativ beschränktes Verständnis von Gleichstellung damit verbunden. Ich glaube schon, dass das durchaus ernsthaft gemeint ist, im Sinn von, die gut ausgebildeten Frauen sollen den gut ausgebildeten Männern gleichgestellt sein, weil das eben wirtschaftlich sinnvoll ist, weil das bessere Entscheidungen im Unternehmenskontext hervorbringt und einfach mehr Rendite rausschaut. So, das ist ökonomisch plausibel, diese Forderung. Mir ist es einfach wichtig festzustellen, dass die Gleichstellungsdiskussion sich aus meiner Sicht nicht darauf begrenzen darf, dass nur die bestausgebildeten Frauen den bestausgebildeten Männern gleichgestellt sind. Das ist Egoismus zu zweit oder einfach der Egoismus der Privilegierten. Sondern die Frage ist, wie machen wir aus Gleichstellung ein soziales Projekt, ein Projekt, das mit sozialer Gerechtigkeit verbunden ist und auch mehrfach Herausforderungen, mehrfach Diskriminierungen mit einbezieht. Und da haben wir in der Schweiz mit unserem total einseitig arbeitsmarktfokussierten Gleichstellungsgesetz die schlechtestmögliche Ausgangslage, um irgendwie in diese Richtung zu arbeiten. Also wir haben selbst in der Gleichstellungsgesetzgebung einen totalen Bias drin mit einem Gesetz, das ja etwa das bewirkt, was es bewirken kann, nämlich nicht sehr viel.
Aber ich würde es nicht moralisch sehen, sondern vom Interesse hier einer Gesellschaft, eines Unternehmens. Und das zum einen generell, wenn ein Unternehmen geführt wird, zu verstehen, das ist ja eine
Du unterstellst eine Rationalität Gruppe. Im Handeln und das ist nicht der Fall. Schau, ich kann dir ein paar Beispiele geben. 73% aller Suizide sind Männer. Im Aktionsplan Suizidprävention der Eidgenossenschaft wird auf zwei Zeilen die Idee erwähnt, dass vielleicht das mit Männlichkeitsvorstellungen etwas zu tun haben sollte, von geschlechtsspezifischer, männlichkeitsspezifischer, männlichkeitsreflektierter Suizidprävention beispielsweise kein Wort. Wenn wir beispielsweise schauen, wie viele Männer sind in den Statistiken von Raserunfällen vertreten, dann wäre es naheliegend zu sagen, ja, dann müssen wir halt männerspezifische Verkehrssicherheitsprävention machen, wird nichts gemacht. Wenn wir die ganzen Gesundheitskosten anschauen, da sind ganz viele lebensstilbezogene Faktoren dabei, wo wir genau wissen, das hat mit Geschlechtsverständnis zu tun, mit Geschlechterstereotypen, risikobehaftetem Lebensstil, schlechter Ernährung, mangelnder Selbstsorge, solche Dinge, die eben mit einem männlichen Selbstbild assoziiert sind. Es würde extrem auf der Hand liegen, zu sagen, ja, dann machen wir doch vielleicht geschlechtsspezifische Prävention, es ließen sich Milliarden sparen. Ich könnte dir x andere Diskurse benennen, wo es einfach nicht gelingt, das total Offensichtliche im politischen Raum sichtbar zu machen oder sichtbar zu halten. Man kann es nicht übersehen und trotzdem gelingt es, dem Mainstream-Diskurs so zu tun, als gäbe es das Geschlecht nicht, das sei das irgendwie zufällig, dass 97% aller Strafgefangenen in diesem Land Männer sind. Ist es natürlich nicht. Aber wenn man, solange es gelingt, so zu tun, als sei das irgendwie Zufall oder bestenfalls Natur, wird es schwierig, da irgendeine geschlechtsspezifische Politik zu entwickeln. Wir haben keine evidenzbasierte, wir haben keine rationale Politik in diesem Feld, weil die Angst zu groß ist, dass man sogar lieber in totale Irrationalismen sich flüchtet, als sich mit den Evidenzen auseinanderzusetzen.
Ich meine, es würde total helfen, wenn wir zum Beispiel bei den Bundesämtern tatsächlich ein Bundesamt für Familien und Gleichstellung hätten. Andere Länder ist Standard, oder? In der Schweiz gibt es ein Büro für Gleichstellung. Es ist das kleinste Bundesamt. Das schwingt mit, was das für eine Bedeutung hat, nämlich eine marginalisierte.
Und die Familien sind bei den Sozialversicherungen, das ist ja auch
gekennzeichnet. Und alles, was Sozialversicherungen ist, kostet, sprich, es ist eigentlich ein Problem und nicht eine Chance. Und da sind wir einfach auch falsch aufgestellt, um diese Herausforderungen anzugehen.
Aber nochmals, was ich vorher aufbringen wollte, das wirtschaftliche Interesse daran, nehmen wir Medienunternehmen. Es ist doch vollkommen klar, dass ein Medienunternehmen, das nicht mit 50% Frauen gesellschaftliche Probleme diskutiert und aufnimmt, einen falschen Zugang hat.
Ich glaube, Sie merken jetzt langsam, dass Sie auch Leserinnen haben und sich anders ausrichten sollten.
Es kommt sehr langsam.
Es kommt sehr langsam und wir haben uns auch an den Standard gewöhnt. Also ich muss manchmal sagen, es fällt mir selber nicht immer auf, dass vor allem Männer schreiben, Männer porträtiert werden. Wenn man das einmal auszählt, zählen hilft wirklich, wenn man sich Tageszeitungen anschaut, wie viel wie viele Experten, Expertinnen vorkommen.
Es fällt vor allem bei den Männern auf, die sich beklagen, dass man nicht mehr zu Wort kommt.
Ja, welche Bilder, welches Bildmaterial gebracht wird, wer schreibt.
Oder ein anderes Beispiel.
Das ist sehr, sehr unausgewogen nach wie vor. Und selbst dann, es fällt uns nicht immer auf. Also ich habe manchmal den Eindruck, das ist jetzt ausgewogen und wenn ich es durchzähle, merke ich, das ist immer noch
der Aber Tim, wenn deine These stimmt, müsste sich doch längst geändert haben. Es ist einseitig, da sind wir uns einig. Einseitigkeit ist suboptimal und trotzdem ist es die Realität.
Du hast absolut recht und das ist die Krux der Realität ist, dass sie nicht rational ist und nicht interessengesteuert. Mit anderen Worten, das Argument, was ich bemühe, ist, dass man vor allem bei den Interessen ansetzen muss und nicht bei der Moral, um zu überzeugen. Es ist besser, man kann die Leute überzeugen über das Interesse, als zu sagen, du musst das machen, weil es etwas Gutes ist.
Aber wenn die Ideologie so stark ist oder die Angst, dass sie sogar rationale ökonomische Interessen unterläuft, dann ist doch gerade eben der Approach über die Interessen nicht wirklich zielführend.
Was ich immer spannend finde, dann, was wir auch politisch verwenden, ist, es gibt zahlreiche Studien, die aufzeigen, dass der heutige Status mit Ungleichstellung uns viel mehr kostet, als wenn wir es verändern würden. Also 1 Milliarde zusätzliche Investitionen in die außerfamiliäre Kinderbetreuung würde uns ein BIP-Wachstum geben und ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das positiv ist. Und obwohl wir das wissen, tun wir es nicht. Und dasselbe ist mit der Individualbesteuerung, obwohl wir wissen, was das für positive volkswirtschaftliche Effekte hat. Auch Bundesrat und Parlament handeln nicht. Sie wollen lieber, also wir leisten uns den Stand der Ungleichstellung, der so und so viel Geld kostet jedes Jahr, weil wir diese Rollen nicht überwinden wollen. Das schon auch mit dem Typus, der an der Macht ist. Das Rollenmodell des durchschnittlichen Politikers ist meistens ein traditionelles und hat mit Macht- und Statusverlust zu tun, wenn man das verändert. Im Wissen, dass dann es ziehen dann mehr Politikerinnen ins Parlament ein, auf dem Arbeitsmarkt gibt's Verdrängungseffekte oder das ist die Befürchtung vieler Männer, die jetzt vielleicht, der eher durchschnittlichen Männer, würde ich mal sagen, in der Politik und in der Arbeitswelt, die fürchten dann um ihren Status. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass sie dann diese Veränderungen ablehnen in der Politik.
Nicht sehr schmeichelhaft.
Nein. Ja. Besteht denn die Möglichkeit, die Diskussion dialektischer in dem Sinne zu führen, dass Männer- und Frauenfragen stärker gleichzeitig eingebracht werden? Oder ist das einfach eine Illusion? Wie erlebst du das?
Also ich finde es ehrlicherweise ich finde es schwierig, wenn das eine Debatte ist, die von der Gesellschaft in die Politik eingebracht werden muss, auf dem außerpolitischen Weg. Ich finde eigentlich, es ist eine Verantwortung der offiziellen Institutionen, Gleichstellung zu realisieren und man weiß, wie das geht. Müssen nicht mehr Studien schreiben und Nationalfondsprogramme in Auftrag geben, damit wir wissen, welche Rahmenbedingungen verändert werden müssen, damit jene, die egalitär leben möchten, das auch können. Ich finde, das ist top-down eine Aufgabe, die in der Verantwortung von Bundesrat und Verwaltung liegen und eigentlich nicht bottom-up aus einer zivilgesellschaftlichen Engagement heraus eingefordert werden müssen.
Ja, die Klarsicht, das ist etwas viel verlangt. Rationalität ist etwas viel verlangt. Das ist ja nachgerade ein Thema, wo sich zeigt, dass Ängste und Traditionen und Rollenmodelle, wie man sie früher gelernt hat, viel wichtiger sind als die Einsicht, was rationale Schlussfolgerungen wären. Vor allem, was du gesagt hast von Seiten der Kosten, es wäre billiger und besser für die Gesellschaft, wenn sie hier vorankäme, aber Tatsache ist, sie kommt nicht voran. Und dass Ängste da viel wichtiger sind als rationale Argumente, die dann nicht akzeptiert werden.
Wir haben in der Gleichstellungspolitik ja nicht nur diese dialektische Bewegung im Sinn von die Notwendigkeit, einen Diskurs zwischen Frauen und Männern zu führen, sondern im Moment ist der größte Treiber ja eigentlich die Milieus, die für geschlechtliche Vielfalt einstehen und sich in dieser Binarität Mann versus Frau in Anführungszeichen nicht wiedersehen oder sich dem verweigern, auch ein Stück weit, dass die ganze LGBTQI-Szene, aber insbesondere Menschen mit Transidentität die Queer-Bewegung, viele junge Menschen auch, die da spielerischer damit umgehen, leichter sagen, ich fühle mich non-binär, ich möchte mit eurem Mann-Frau-Dualismus eigentlich gar nichts zu tun haben. Und da sehen wir jetzt zumindest auf kommunaler Ebene in den Städten, Zürich Stadt ist vorausgegangen, Basel-Stadt zieht jetzt nach, dass es in der Gleichstellungsarbeit auch eine Öffnungsbewegung gibt. Ist vielleicht ein bisschen ironisch, dass die LGBTQI-Strategie schneller kommt als die jungen Männer- und väterspezifische Teilstrategie, aber okay, es gibt Bewegung. Und für mich würde das vor allem einfach auf die politisch naheliegende Forderung herauslaufen, mal die gesetzlichen Grundlagen der Gleichstellungsarbeit selbst auf Bundesebene anzupassen und dort klar zu fordern, dass es eben nicht nur um Arbeitsmarkt geht, sondern um Gleichstellung in allen Lebensbereichen gemäß Verfassungsauftrag und dass es eben nicht nur darum geht, einfach Verteilungsgerechtigkeit zwischen den gut ausgebildeten Männern und Frauen herzustellen, sondern um eine Akzeptanz, eine Gleichwertigkeit von geschlechtlicher Vielfalt in allen Facetten und Ausprägungen. Und da bin ich nicht so pessimistisch, dass sich in den nächsten Jahren nicht eine Dynamik ergibt. Der Bundesrat hat eine unsäglich mutlose Gleichstellungsstrategie 2030 vorgelegt, ein Hohn für das ganze zivilgesellschaftliche Engagement, gerade auch die Hunderttausenden von Frauen, die am 14. Juni 2019 auf die Straße gingen, die gingen nicht für eine solche lauwarme Strategie mit diesen Zielen auf die Straße. Da ist eine andere Energie in diesem Land und ich hoffe, denke, dass sich da etwas auch manifestieren wird, was politisch Druck macht. Wie schätzt du das ein, Katrin?
Ich finde, es ist viel mehr Dynamik da als auch schon. Ja. Und für mich ist klar, dass sich rascher etwas verändern muss. Ja. Ich hoffe einfach, das übersteht dann auch politische Prozesse und wird tatsächlich auch weiterhin eingefordert, selbst wenn es nicht sofort kommt. Es braucht diesen Druck aus der Zivilgesellschaft, damit sich diese Rahmenbedingungen verändern.
Darf ich ganz konkret fragen, siehst du eine politische Mehrheit für ein modernisiertes Gleichstellungsgesetz in den aktuellen parlamentarischen Verhältnissen?
Das sehe ich, wenn das gut erklärt wird. Also es kommt nicht von selber. Das muss eingefordert, begleitet werden, damit das passiert und dann muss es breit erklärt werden. Es muss auch eine mediale Debatte darüber stattfinden können, damit das auch in den Köpfen der Parlamentarier innen landet, weshalb es das braucht. Sonst ist es zum Scheitern verurteilt. Aber also es ist möglich. Ja.
Die Veränderung, die wir gesehen haben in den Parlamentswahlen 2019, eine Veränderung Richtung Mitte, Links, Grüne, alles politische Kräfte, die stärker geworden sind und eigentlich für diese Anliegen eintreten, das an sich hat es noch nicht gebracht. Wie in anderen Fragen auch.
Ich würde jetzt nicht Mitte links ins Zentrum heben, sondern dass wir deutlich mehr Frauen haben. Oder? Mhm. Es politisieren so viele Frauen in Bundesbären wie noch nie zuvor. Das Thema ist sehr viel weiter oben auf der Agenda als auch schon. Aber wir hatten jetzt ein Jahr Pandemie. Situation. Es ist viele arbeiten Miliz. Es ist enorm schwierig, das Zeitfenster zu nutzen, damit konkrete Veränderungen innerhalb einer Legislatur wirklich auch beschlossen werden können. Die politischen Mühlen, die mahlen langsam. Das dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen und es gibt andere Themen. Problematiken, die im Moment zu oberst auf der Agenda stehen. Das ist immer schwierig, dass dann die Gleichstellungsdebatte wirklich auch stattfinden kann im Parlament. Das ist ein Thema, das häufig und gerne marginalisiert wird. Weiterhin.
Das ist eine Mischung zwischen Optimismus und
Skepsis. Ich bin zuversichtlich, dass es viel besser ist oder viel größere Chancen hat als auch schon, aber es ist noch nicht aufgegleist. Ja.
Man muss natürlich auch sehen, dass massiv mobilisiert wird von rechts gegenüber Gleichstellungsbemühungen. Also das Theater, das jetzt beispielsweise um das Gendersternchen gemacht wird, in Deutschland noch viel stärker als hier, aber auch hier hat die Rechte das Thema entdeckt und nutzt das, um ein traditionelles Geschlechterverständnis zu naturalisieren. So, das ist doch irgendwie die Biologie, hat für Mann und Frau, also wir sehen das auch bei der Abstimmung Ehe für alle, wo es von ganz rechts halt die Letzten sind, die jetzt da noch irgendwie nicht mitgehen können. Und die Frage ist schon auch, man kann das Geschlechterthema nicht trennen aus meiner Sicht von der großpolitischen Wetterlage. Und je polarisierter der gesamtpolitische Diskurs läuft, umso polarisierter wird auch die Geschlechterfrage sein. Das ist ein symbolisches Kampffeld. Und insofern bin ich, ja, ich schwanke da auch so zwischen Optimismus, es verändert sich ganz viel, es gibt viel so Pflänzchen, die wachsen, und dann wieder echte Befürchtungen und Ängste. Also gerade auch jetzt mit Blick auf, also Ungarn ist nicht so weit. Und da werden ganze Demokratien, ganze Gesellschaften unterwandert von Männlichkeitsvorstellungen, die mit unseren zum Glück wenig zu tun haben.
Wenn ihr eine Prognose gibt, 2030, ist die Schweiz bezüglich Gleichstellung dann wirklich weiter? Oder geht das auf und ab und der Fortschritt geht langsam? Wie wir gesagt haben, nach Untersuchung geht es noch 50 oder 150 Jahre. Also was passiert in den nächsten 10 Jahren? Seid ihr optimistisch?
Immer. Ich bin immer optimistisch. Anders lässt es sich nicht Politik machen. Ich glaube, es gibt die Gelegenheit, sehr viel rascher vorwärts zu kommen, dann, wenn wir einen gemeinsamen Effort machen. Es ist einfacher, so wie auch bei den nationalen Wahlen, wirklich auf ein Datum, auf ein Thema hinzuarbeiten und dann irgendwie den Frauenanteil in der Politik um ein Vielfaches zu verbessern im Vergleich zu den Vorjahren. So einen Effort zu erreichen ist, denke ich, einfacher als das Thema immer wieder schwelend verbessern zu wollen über die Jahre. Aber es braucht wirklich, ja, einen überparteilichen und überzivilgesellschaftlichen Effort, um Meilensteine verankern zu können. Und die können dann gelingen, aber es braucht noch etliche. Und ich bin zuversichtlich, dass wir 2030 woanders sind als heute, aber dass es auch noch lange dauern wird.
Und du hast etwas gesagt, was ich wichtig fand. Es ist nicht ein Links-Rechts-Thema. Also es ist ein gesellschaftliches Thema, nicht ein Links-Rechts-Thema, obwohl man feststellen kann, dass die politische Rechte versucht, in diesem Bereich Stimmen zu fangen und teilweise auch erfolgreich. Und wenn man die Abstimmungen anschaut und die Parteiverteilung, Deutschland, AfD oder auch in der Schweiz mit der SVP, dann zeigt sich doch eine gewisse Links-Rechts-Polarisierung.
Es zeigt sich aber auch, dass beispielsweise die SVP-Basis doch zur Hälfte der Ehe für alle zustimmt. Also das ist auch ein parteistrategisches halt gegen alles sein, was irgendwie der gesunde Menschenverstand nahelegt, einfach aus Kalkül halt, weil das kann man bewirtschaften.
Und ich glaube, für ein Stern ist auch extrem einfach zu bewirtschaften. Genau. Oder man macht sich das auch sehr einfach.
Für die Prognose 2030 möchte ich unterscheiden. Auf einer gesellschaftlichen Ebene verändert sich, also natürlich verändert sich das. Also wir haben zum Glück junge Frauen, die diese nur Hausfrau- und Mutterrolle nicht mehr wahrnehmen wollen. Und wir haben eine ökonomische Situation, die das gar nicht, die Frage für die allermeisten Paare sich gar nicht stellen lässt. Mhm. Es ist einfach, höre ich auf zu arbeiten. Das gibt es nicht mehr. Wir haben auch ein Bundesgericht beispielsweise, das ein klares, mutiges Bekenntnis abgegeben hat für die Erwerbskontinuität beider Elternteile. Schon während der Kinderphase, aber auch nachher und auch nach Trennung und Scheidung. Diese Bewegungen, die lassen sich nicht so schnell aufhalten oder ins Gegenteil verdrehen. Die größere Frage und die unsicherere Frage für mich ist, ob wir weiterhin die Dynamik haben, dass die Gesellschaft progressiver voranschreitet und die Politik bestenfalls da irgendwie dann im Nachvollzug halbwegs vernünftige Rahmenbedingungen bietet, oder ob wir eine wirkliche Kluft bekommen, dass die Politik in eine Rolle geht und sich dort auch als Taktgeberin verstehen würde. Also das würde ja heißen, es bräuchte ein umfassendes politisches Paket, wo man eine Gesamtauslegeordnung macht und schaut, was gibt es noch alles für Uraltleichen. Also auch halt unbequeme Themen wie eine Witwenrente gehört dann auf den Tisch und die Frage, ja, wie kann man das noch rechtfertigen, dass Witwen eine bekommen, aber Witwer keine. Dass es da Energie gäbe für ein solch ehrgeiziges Paket, da habe ich große Zweifel. Ich glaube, wir müssen punktuelle Verbesserungen anstreben und hoffen, dass wir die Schrittmacher-Themen finden. Der Vaterschaftsurlaub, das sind 10 Tage, das mag irrwitzig gering klingen, das kann schon ein Gamechanger sein. Individualbesteuerung, das ist eine kleine Maßnahme, breit abgestützt. Wenn man das endlich mal Nägel mit Köpfen machen kann, kann das ein Gamechanger sein. Ja, Ausgang ungewiss, aber ich glaube, zumindest so Stück für Stück kommen wir schon Schritte weiter.
Das als Schlusswort, Ausgang ungewiss, gedämpfter Optimismus.
Ja, ja, genau.
Ich teile ihn, aber auch nur gedämpft. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Danke.